Hey, this is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 291. Heute mit den Themen. Final Fantasy ist jetzt schon das erfolgreichste Magic the Gathering Set, bevor es überhaupt rauskam. Was damit auf sich hat und der Financial Report vom ersten Quartal 2025 besprechen wir nachher. Außerdem haben wir schon die ersten neuen Final Fantasy Previews. Nachdem ursprüngliche Ankündigungen kamen jetzt mit der Zeit immer wieder neue Karten raus und wir wollen in aller Tiefe mal drauf eingehen. Und zu guter Letzt reden wir über die neue Standardmeta, die sich seit Bologna so ein bisschen rausgestellt hat, mit Corey Steelcutter und wie er sich seinen Weg durch Magic cuttet. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, aber zuerst natürlich die Frage, so erstmal dabei. Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Das Wochenende war rough. Ich habe letzte Woche meinen PC geschrottet. Dementsprechend war ich das Wochenende sehr viel auf der Arbeit, habe sehr viel von hier aus gestreamt, weil ich kann ja nichts gucken, ich kann mich nicht langweilen. Wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich auch streamen mit dem guten Internet. Aber ansonsten, ich hoffe, dass der bis ihr das jetzt hier hört, repariert ist. Da hoffe ich gerade so ein bisschen drauf. Aber ansonsten konnte man ja das Wetter zumindest noch so ein bisschen genießen. Ein bisschen regnerisch, aber auch tatsächlich sehr schön.
Ja, definitiv. Also wir waren auch, wir haben uns jetzt in der neuen Wohnung, wir haben einen Balkon und wir haben uns jetzt Balkonmöbel geholt und wir konnten es super genießen, ein bisschen die Sonne von letzter Woche. Deswegen war das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Aber bevor wir einsteigen, ein Hinweis, dass wir diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Drink, Eistee, Hydration-Drink und Milkshake eures Vertrauens und der uns unterstützt, wenn ihr diese Getränke denn bestellt über unsere Webseite weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr die Codes benutzt, Ravnica 10, 10% auf euren Einkauf oder wenn ihr das erste Mal bei Holy ankauft, dann auch gerne Ravnica 5, 5 Euro direkt von eurem Einkaufswert quasi runter. Wir sind schon sehr lange bei Holy dabei. Wir mögen deren Energy-Drinks und Eistee-Sorten, weil sie halt eben zuckerfrei sind.
Milchshake
auch ziemlich nice. Da ist ein bisschen Zucker drin, aber trotzdem gesünder als das, was ihr so alternativ bekommt in dieser Getränkesparte. Dementsprechend habt ihr einfach quasi pulverbasierte Getränke in Wasser mischen, in so einen schicken Shaker geben, gut durchschütteln und ihr habt sehr, sehr leckere Erfrischungsgetränke am Start. Und wie gesagt, schaut gerne auf unsere Webseite vorbei, weareholy.com/radioafrika. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung, denn ich habe mich letztes Wochenende mal hingesetzt und mal geschaut, okay, was für Events stehen jetzt eigentlich an? Und es haben sich ein paar angesammelt. Auf paar bist du auch mit dabei. Und bei anderen müssen wir halt noch eben schauen, wie es halt eben läuft. Da ist zum einen vom 31.05. bis zum 1.06. in den Holstenhallen mit ein Event mit Keep 7. Das ist eigentlich ein E-Sports-Event, was vom Land ausgestattet wird. Mhm. Aber Keep 7 wird da eine Bühne haben oder werde ich dabei sein und ein bisschen den Livestream bespaßen, aber auch live auf der Bühne sein. Ein bisschen Magic spielen. Also wenn ihr dann da seid, kommt gerne nach Neumünster. Du wirst ja auch mit dabei sein.
Genau, also ich bin wahrscheinlich nicht auf der Bühne. Das weiß ich noch nicht, das werde ich noch rausfinden. Vielleicht stehen wir auch gemeinsam auf der Bühne. Das müssen wir noch schauen. Vielleicht kriegen wir ein Event.
Wenn zusammen. Du da bist, dann kommst du
auf die Bühne. Was wollen sie machen? Mich aufhalten? Nein, aber ich werde auch dabei sein. Viel zocken, viel Spaß haben. Es wird, glaube ich, richtig cool. Lokana ist dabei, Magic ist dabei.
Yes.
Ein paar andere sind noch dabei. Deswegen, das wird, glaube ich, richtig geil.
Genau, es gibt ein RCQ, also ein Regional Championship Qualifier mit Takia Limited. Das heißt, wenn ihr ein bisschen euch competitive ausreizen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Dann ist vom 6.6. bis zum 8.6. die Dokomi in Düsseldorf, eine Anime- bzw. Manga-Messe. Aber passend zum Final Fantasy Release wird auch Magic the Gathering eben dabei sein. Und ich werde am Magic the Gathering-Stand sein und euch ein bisschen Magic beibringen. Ihr werdet es schon kennen, aber ihr könnt mich auf jeden Fall da auch antreffen. Wenn ihr mal Hi sagen wollt oder wenn ich Zeit habe, können wir auch gerne eine Runde Commander zocken. Ansonsten schaut gerne vorbei bei der Dokomi. Das ist ja auch eine Messe, die sich allgemein lohnt, wenn man Anime absolut. Und Manga interessiert ist. Und auch TCG
Dokomi ist crazy. Dokomi ist crazy. TCG war letztes Jahr, glaube ich, auch noch so ein kleiner Stand da. Dieses Mal wird's größer. Aber Dokomi ist crazy. Es ist wirklich wunderschöne, gerade Manga, Anime, Cosplays, alles. Es ist so cool da. Und deswegen kann ich nur empfehlen, da hinzugehen. Natürlich auch um Magic zu lernen oder es zu spielen, aber auch generell ist es meiner Meinung nach gerade hier in Düsseldorf eine der geilsten Messen.
Definitiv, freue ich mich ja schon sehr drauf. Und natürlich dann im Juli, ihr habt es mitbekommen, wir haben darüber berichtet, 11.7. bis 13.7. ist das Command-Fest in Bonn. Dort werde ich auch höchstwahrscheinlich vorbei sein. Es ist noch nicht 100% in trockenen Tüchern, aber ich versuche mein Bestes da zu sein. Dementsprechend, wenn ihr schon einmal Commander spielen wollt, du bist auch mit dabei, ne?
Sonntag bin ich dabei tatsächlich. Vielleicht gucke ich Freitag schon mal rein, aber Samstag bin ich Hochzeitsfotograf. Das konnte ich ganz schlecht absagen.
Da hat es eine gewisse Priorität, das stimmt, ja. Aber wenn ihr mal mit uns Commander spielen wollt, kommt gerne vorbei. Ich denke mal, das Wochenende habt ihr so gewiss schon rot markiert im Kalender, dass das für Commander-Spielen interessiert seid. Aber dementsprechend, schaut gerne vorbei. Ich habe den Instagram-Post zu den Events hier verlinkt. Und ich freue mich, euch zu treffen. Aber dann springen wir mal ins erste Thema rein. Und zwar haben wir eine Mitteilung bekommen von Wizards of the Coast. Die hatten ihren First Quarterly Report von 2025. Und Chris Cox hat da präsentiert, wie es momentan um Wizards of the Coast steht. Und er hat schon ein bisschen gebraggt, dass Final Fantasy jetzt schon das Best-Selling Magic the Gathering Set in History ist, bezogen auf Vorbestellungen. Das muss man noch dazu sagen. Und das ist erstmal ziemlich stark, weil wir hatten Herr der Ringe, wir hatten schon große Magic-Sets. Takir war auch sehr großer Erfolg. Bloomburrow war ein sehr hoher Erfolg. Jetzt kommt hier Final Fantasy und wischt sie alle auf mit einer Pre-Order-Season, die wohl krasser war wie in keinem anderen Set zuvor. Woran glaubst du, liegt das?
Wenn ich raten würde, würde ich sagen an Final Fantasy. Aber tatsächlich glaube ich, dass es ganz viel einfach daran liegt, dass die Leute in gewissen Sachen von Tag hier ein bisschen gebrandet sind. Und wahrscheinlich jetzt auch der Run zum Beispiel auf die Commander-Decks oder auf andere Produkte sehr viel krasser jetzt nochmal gepusht wurde, nachdem diese FOMO, ich weiß nicht, wie krass du das miterlebt hast, aber die Sachen sind ja überall ausverkauft. Es ist super schwierig dran zu kommen. Und wenn doch, zahlst du für so ein Commander-Deck irgendwie 100 statt 50 Euro. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch die FOMO in den Leuten ausgelöst.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Aspekt zu sehen, dass man diese Möglichkeiten einfach liegen lässt. Es gibt ja diese 600 Euro Commander Special-Version für das Set.
Ja, diese Collector's Edition von den Commander-Decks.
Die hat mal 500 Euro gekostet, ist jetzt bei 750 fürs Komplett-Set. 750 für vier Commander-Decks. Und vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, war die noch bei 600. Da hatte ich die noch gemonitort und gedacht so, ha, du hast auch alle anderen Special-Commander, vielleicht. Und dann ist sie jetzt bei 750. Ich denke mir so, nee. Und das ist bei allem so. Also alles wird gerade teurer, weil ganz viele Leute jetzt das kaufen. Ganz viele Händler, muss man auch dabei sagen, haben mit Tag hier sich eine goldene Nase verdient. Und das ist nicht böse gemeint, sondern wirklich zu Recht auch mal gemeint, sie hatten echt viele miese Sets und ich gönne den Händlern das, dass sie auch mehr Gewinn machen dürfen. Und mit Tag hier wird jeder Händler Gewinner machen, der das Ding geordert hat. Und dieses neue Geld werden die natürlich wieder reinvestieren, weil so machen Händler das. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren, also der Erfolg von Tag hier, sorgt dafür, dass jetzt gerade für Final Fantasy mehr auch einfach die Bereitschaft da ist, Sachen zu kaufen. Plus halt, wie gesagt, Final Fantasy ist eine starke Marke. Vielleicht nicht ganz so krass bei uns, also natürlich auch in Deutschland eine sehr krasse Marke, aber natürlich nicht so wie jetzt zum Beispiel in den asiatischen Ländern oder so. Aber ja, das passt, glaube ich, alles gerade relativ gut vom Zeitpunkt her zusammen.
Ich glaube auch. Und ich glaube, viel ist da tatsächlich auch noch Herr der Ringe am Werk, weil wenn man sich an Herr der Ringe so ein bisschen orientiert, was das für einen Eindruck gemacht hat, das war halt ein sehr, sehr beliebtes Set, es war sehr, sehr gefragt, die Holiday Edition war sofort ausverkauft und super teuer. Und ich glaube, in gewisser Weise war Herr der Ringe für Wizards of the Coast noch so ein Experiment am Anfang. Und der Erfolg von Final Fantasy jetzt mit halt eben den Collectors Commander Edition, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile kalkuliert. Weil jetzt, glaube ich, wissen sie, beliebte Franchise, sie machen Limited-Produkte dazu, die sie auch als solche proklamieren. Und dann halt darüber hinaus, dass die Leute teilweise ja auch wirklich an diese Produkte ran wollten, aber es gab nicht genug. Das heißt, diese FOMO, die da halt auch eben kickt bei Universe Beyond, die auch zum Beispiel von sowas wie Marvel Secret Lair Drops gefüttert worden ist. Ich glaube, das alles fließt so ein bisschen zusammen in Final Fantasy, die jetzt halt quasi so ein bisschen sagen, okay, alle haben jetzt schon gepreordert, die was haben wollen, alle Final Fantasy Sets haben oder Final Fantasy Fans haben gesehen, wie es halt bei Marvel war, wie es bei Herr der Ringe Fans waren, dass sie teilweise leer ausgegangen sind, weil sie halt so schnell vergriffen waren. Und ich glaube, das alles konglomeriert so ein bisschen daran, dass Final Fantasy jetzt einfach so krass durch die Decke geht mit den Verkäufen. Wir haben noch überraschend wenig von dem Set gesehen. Also wir wissen noch nicht mal, ob es ein One-Ring-Äquivalent im Set geben wird. Wir wissen natürlich von den Commander-Decks, ne, wer da die Head-Commander sind. Die Game Designs waren davon recht basic, zumindest so aus dem ersten Eindruck her. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, ob dieser starke Pre-Order-Verkauf, ob das auch einhergeht mit einem starken Kartendesign. Weil das ist momentan, was ich noch ein bisschen sehe, dass sie diesmal nicht so krass die Kartenpower pushen für das Set, weil es natürlich auch ein Standard-Set ist, anders wie bei Herr der Ringe. Aber auch die Commander-Designs bisher relativ eher basic sind, mehr so für Introduction gedacht sind und jetzt weniger komplex werden.
Genau. Das auf jeden Fall tatsächlich. Was ich halt spannend finde, ist zu sehen, wie halt auch vieles andere dabei ist, weil der Bericht fängt ja viel so an. Ich habe mir ja den kompletten Investor Report bekommen, für die Leute, die es nicht wissen. Ein paar Aktien in Wizards hat man auch. Dann kriegt man nämlich ganz easy diesen Report, und zwar ziemlich früh. Und da steht ja auch drin, dass das erste Quartal halt sehr gut gelaufen ist und so weiter und so fort. Und da muss man aber sagen, dass halt dieses Revenue von 45% Increase nicht nur Final Fantasy ist, sondern eben auch Dragons of Tarkir. Und das wird so ein bisschen in vielen Artikeln unterschlagen, dass halt der Revenue-Zuwachs von 46%, beziehungsweise 45%, halt einfach einen krassen Punkt einfach auch in anderen Sets hat.
Tatsächlich. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen kann Wizards of the Coast oder beziehungsweise Hasbro das Geld gut brauchen. Denn ihr habt es vielleicht in den Nachrichten und überall woanders schon gehört, ist Trump natürlich. Trump mit seinen Tariffs, mit seinen Zöllen. Und wir haben schon mal darüber geredet, was wir glauben, was passieren wird. Und jetzt haben wir relativ konkret, was es halt für Wizards of the Coast und halt eben Hasbro allgemein bedeutet. Und zwar glücklicherweise für Magic the Gathering gar nicht so viel. Denn Manufakturen sind über die Welt verteilt. Nicht so viel kommt aus China, was momentan das meist bezollte Land ist von Amerika aus. Was jedoch sehr viel aus China kommt, ist Spielzeug und Plastik. Und dementsprechend ist quasi alles andere von Hasbro davon betroffen. Und
außer Monopoly Go.
Ja, genau. Und das ist halt, also alles, was nicht digital ist oder was irgendwie aus Papier ist oder was man lokal drucken kann, kommt halt eben aus China. Für die Wizards-Sparte ist es tatsächlich nur die die Dungeons and Dragons Box-Set, sagt Chris Cox.
Und die Minifigures tatsächlich.
Und die Minifigures, das stimmt. Ja. Aber der Großteil von Magic wird davon nicht betroffen werden, der Rest halt eben schon. Und ich meine, wir sind es gewohnt aus vorigen Reports, dass halt Wizards of the Coast trägt einfach Hasbro durch jedes Jahr
seit
so durch.
Jahren.
Und ich glaube, politisch motiviert wird das dieses Mal auch nichts anderes sein.
Nee, es ist halt wirklich auch absolut crazy, was da teilweise abgeht. Ich finde es ganz lustig. In dem Report selber versuchen sie es auch so ein bisschen zu verschleiern, wie schlecht es eigentlich ist, weil sie immer wieder zwischen den Zeilen hin und her springen, was vorne steht. Ob jetzt die von diesem Jahr vorne steht oder die von letztem Jahr, je nachdem, was höher ist, damit man immer so denkt, ah, okay, ich habe Gewinn gemacht, und dann liest man genauer die Zahlen durch und denkt sich, nee, eigentlich ist das richtig kacke, wenn es nicht Wizard draufsteht.
Ja, das ist halt eben das Ding so. Und ich meine, wir haben drei Artikel. Wir haben einmal den Polygon-Artikel, der hauptsächlich diese Magic-Komponente vorweist. Wir haben von Reuters einen Artikel, wo es halt einfach ein bisschen neutraler darum geht. Und natürlich den Report selber. Und natürlich merkst du halt, ne, worauf der Fokus halt in den jeweiligen Artikeln liegt. Und wir haben natürlich den Magic the Gathering-Fokus. Das heißt, der Rest ist so ein bisschen, ist uns grob gesagt eigentlich egal. Die Frage ist aber schon so, dass man halt, wir hatten letzte Woche über Secret Lair Drops geredet, die teurer werden. Wir hatten 60 Euro Foil Secret Lair Drop. Wir haben in diesem Ultimate Pencil Ding haben wir eine 100 Euro Secret Lair mit Raised Foil. Wo
200 Euro plus Commander Decks auf einmal.
200 Euro plus Commander Decks. Also ich bin gespannt, wie viele Entscheidungen Magic the Gathering noch tragen kann, um Hasbro am Leben zu halten, und wann man halt so ein bisschen auch den Eindruck hat, okay, vielleicht müsste man das irgendwie aufteilen. Ich meine, sie werden es nicht machen, weil warum solltest du als Unternehmen Hasbro das Einzige, was Profit abwirft, verkaufen? So. Aber es ist ein bisschen frustrierend halt zu sehen, dass wir uns halt jetzt im Standard mit Universes Beyond, mit dem Erfolg von Final Fantasy jetzt auch schon gesichert haben, dass es nächstes Jahr einen genau gleichen Turnus, wenn nicht sogar noch mehr, weitergeht.
Ja, ja.
Weil 45% Growth dieses Jahr oder dieses Quartal heißt ja nur, die Erwartungen an dem gleichen Prozentsatz Growth für nächstes Jahr ist ja jetzt schon da. Also es ist ja nicht so, okay, cool, wir haben 40 gemacht, wir erwarten nächstes Jahr 10, sondern es ist ja 40, optimalerweise wollen wir 80 nächstes Jahr. Und du kannst halt den Wachstum Das ist aber dieses ja, börsennotierte kapitalistische System, das eigentlich immer nur mehr Wachstum bestehen kann, egal wie etabliert du in der Industrie schon bist. Also Wizards of the Coast ist schon so mit das größte TCG neben Pokémon TCG, was es gibt, und verkauft schon das meiste neben Pokémon. Und man könnte ja meinen, aus einer normalen, wenn das jetzt nur ein Familienunternehmen wäre, so okay, wir machen gut Profit, uns geht's gut. Aber nein, es ist ja immer diese Motivation, wir müssen das doppeln und dreifachen und vierfachen und das am besten nochmal verdoppeln. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Wizards of the Coast dahingehend.
Und wie sie das machen wollen. Also es kann ja nur, es wird ja auch so, dass die Final Fantasy Sachen haben sie jetzt mehrfach schon angekündigt über die Social Media Kanäle, dass sie halt teurer werden wie normale Sachen. Ja. Und ich bin gespannt, wie viel teurer es am Ende wird, weil dieses Licensing-Ding, wir hatten jetzt letzte Woche zum Beispiel das Problem mit Marvel besprochen, diese Woche über Preise, die hier angestiegen sind und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wo uns das wirklich hinführt und ob das Secret Layer werden teurer das Einzige ist oder ob sie auch hier so Sachen machen müssen. Ich meine, ja, die Welt wird teurer, keine Frage für uns alle. Also das ist wirklich ganz crazy, aber da hinzugehen und halt diese Option zu haben, etwas teurer zu machen, um mehr Gewinn zu machen. Ja, ich find's schwierig. Ich bin echt gespannt.
Ja, voll. Und vor allen Dingen, wir können ja eigentlich immer noch fast schon froh sein, dass man es noch nicht in der eigentlichen Produktqualität hat. Und damit meine ich nicht Cardstock. Ich weiß, da gibt's schon Probleme, dass da teilweise Sachen regional sehr unterschiedlich sind. Aber ich meine in Designqualität. Also Takir Limited höre ich nur Positives von.
Ja.
Wir haben jetzt auch nachher nochmal einen Ausblick auf Standard. Da entwickeln sich auch Dinge, nicht in der Art und Weise, dass man sagt, okay, es ist ein kompletter Ausfall oder so, aber halt, es geht immer weiter. Und ich bin halt gespannt, wann so ein Breaking Point gibt, wo man sagt, okay, jetzt wollten sie zu viel von Magic allgemein melken und jetzt bricht es so ein bisschen zusammen. Und wenn halt gerade Ronald McDonald im Weißen Haus noch ein bisschen an den Zahlen dreht, kann ich mir halt schon vorstellen, dass so Entscheidungen dann irgendwann noch mehr desperate werden und dass sie sagen, okay, die Tariffs für unser Spielzeug-Ding ist so teuer, wir müssen jetzt einfach im Design-Team Leute entlassen, weil sonst kriegen wir das nicht mehr unter einem
Hut. Oder sie verkaufen einfach mal Nerf. Niemand braucht Nerf-Guns in 2025.
Ja, oder sie machen einen Nerf-Secret-Lair-Drop oder so. Keine Ahnung.
Sie haben ja neulich schon angefangen, dasselbe bei Nerf zu machen, was sie bei Wizards machen. Es gab jetzt Nerf-Guns zu zum Beispiel Jinx. Und so weiter und so fort.
Ja.
Also zu anderen Promotern. Nerf Guns zu Sonic, die habe ich gibt's damals auch eine gekauft.
Fortnite,
Nerf-Guns. Natürlich gibt es Nerf Guns von Fortnite. Vielleicht demnächst sogar von SpongeBob.
Ja, natürlich. Und ja, von Avatar und Final Fantasy. Da kannst du so
das wäre so smart, gleichzeitig mit dem Magic Set eine Nerf Guns.
Wie wär's damit? Du hast einen Secret Lair Drop, die aus 4 oder 5 Karten besteht, die alle Nerf-themed sind und aber auch zu Final Fantasy zum Beispiel 7 mit dieser, wie hieß der, Barrett, der mit der Knarrenhand?
Gab's doch schon. Es gab einen Secret Lair Nerf mit einem Mountain dabei, was man nur über dieses, das war so eine ganz, ganz limitierte Sache. Das war das Artwork von dem Mountain, hast den Mountain dabei bekommen, war da drauf. Konntest du nur holen über, ich weiß es gar nicht mehr. Es gab ein ganz bestimmtes Ding, wo du das mitmachen konntest.
Ja.
Und da hast du dann einen Lightning Bolt praktisch dabei bekommen. Nerf Gun sieht aus wie ein Lightning Bolt. Es gab einen Secret Layer dafür.
Ich dachte mehr so, du kaufst quasi ein Magic-Produkt, aber bist gezwungen, auch noch eine Nerf Gun dazu zu kaufen, die halt Magic-themed ist.
Das ist aber gut. Ja.
Also, weil die hatten ja auch schon mal zum Beispiel diesen Chandra Igniter oder sowas, wo du dann auch eine Karte irgendwie noch mit dazu kriegst, wo du dann den Spielzeugpart und den Wizards of the Coast Part so ein bisschen fusen könntest. Und das können die einfach mit Secret Airdrops in Zukunft machen, wo sie sagen, hey, wir machen eine Kooperation mit Mega Man oder sowas und du musst einen Mega Man Blaster kaufen und dann kriegst du diese 4 Karten dazu, um dann einfach nur die Spielzeuge loszuwerden.
Ja, ja, also wie gesagt, das gab's schon. Es steht sogar dick und fett auf dem Ding einfach Secret Layer drauf.
Okay.
Und warte, ich zeig dir mal den Link dazu. Weil man kann das sogar auf Amazon tatsächlich immer noch bestellen.
Ach, ganz wild,
dass das da schon ist. Da. Also es ist ganz wild. Es ist wirklich ganz wild. Und steht dick Secret Layer drauf.
Oh, wow.
Das ist ein dickes Nerf-Ding. es wird hoffentlich, wenn wir Zeit haben, wird es eingeblendet.
Ist
ganz großartig. Ganz großartig.
Das sieht ja richtig schäbig aus. Naja.
Offiziell
aber wir sind immer noch so gespannt, was so Hasbro und Wizards of the Coast sich in der Zukunft einfallen lassen, um immer weiter zu wachsen, bis sie irgendwann größer sind als der Planet selbst und dann immer noch weiter wachsen wollen. Aber wie seht ihr das zu dem Financial Report und den Final Fantasy News, die da drumherum kommt? Seid ihr zufrieden mit der Leistung von Wizards of the Coast? Sagt ihr, hey, da muss ich ein bisschen was ändern, damit wir auch nicht die Community überbelasten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Final Fantasy, wir machen mal weiter mit ein paar Final Fantasy Previews, denn wir haben natürlich schon unseren Anfangs-Push bekommen mit den ersten Nachrichten zu Final Fantasy. Wir haben drüber gesprochen, die ersten Karten. Wir hatten den Riesen-Kaktus. Wir haben die Commander-Deck-Kommandeure gehabt. Und in der Zwischenzeit wurden immer mal wieder wie so Brotkrumen neue Previews gestreut. Und über die wollen wir mal so ein bisschen sprechen. Denn da sind teilweise echt coole Designs dabei. Aber erstmal natürlich die Frage an dich. Wie hast du denn Bock auf Final Fantasy? Also, hast du Bock auf Final Fantasy? Sagst du, hey, da bist du auf jeden Fall dabei und willst dir eine Boosterbox holen oder ein paar Commander-Decks? Oder sagst du, vielleicht dann doch eher nicht für nicht was für dich?
Können wir Avatar haben?
Avatar einfach früher.
Ja, genau, das wäre voll nice. Also, ich bin nicht der riesengroße Final Fantasy-Fan, haben wir ja schon mehrfach gesagt. Und ich bin bisher so an einem Punkt, wo ich sage, yo, es wird ganz nett. Und für die Leute, die Final Fantasy mögen, wird es bestimmt mega. Ich werde ein paar Booster öffnen. Wir machen ja regelmäßig zum Beispiel die Openings von den Editionen bei mir am Channel. Oder wir werden halt so mal irgendwas zu öffnen. Ja, finde ich cool, finde ich nice. Aber es ist nicht so, dass ich sage, wie bei Avatar so, oh mein Gott, ich habe unendlich Bock da drauf.
Ja, also ich glaube, dass das Spannendste ist, also ich habe auch keine große Verbindung mit Final Fantasy. Ich habe Final Fantasy 16, das neueste, glaube ich, habe ich so ein bisschen gezockt. Ich habe hier und da mal den Super Nintendo Teil so am Anfang ein bisschen gespielt, aber jetzt noch nicht so viel. Final Fantasy 7 auch nie wirklich durchgespielt, das Intro ein bisschen, aber hat mich jetzt nie so gereizt, dass ich gesagt habe, jetzt stecke ich da 100 Stunden rein. Das mache ich lieber in Oblivion Remastered. Aber unabhängig aber davon.
Das ist ja Englisch.
Ja, das stimmt, das stimmt. aber wir können ja trotzdem mal reinschauen in so ein paar Karten. Und wir fangen mal an mit Celeste Rune Knight. Die wird Teil eines Commander-Decks sein und aufgrund der Farbidentität wahrscheinlich aus dem Madu-Commander-Deck. Denn sie ist ein 4-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für ein 4-4 Legendary Creature Human Wizard Knight. Mit dem Text, when Celeste enters, discard any number of cards, then draw that many cards plus one. Also du lootest, wirfst ein paar Karten ab und ziehst dann so viel plus eins. Also wirfst zwei ab, kannst du drei ziehen und so weiter und so fort. Dann, whenever one or more other creatures you control enter, if one or more of them entered from a graveyard or was cast from a graveyard, put a 1/1 counter on each creature you control. Also, immer wenn eine Kreatur reinkommt, wenn sie aus dem Friedhof kommt, oder halt von da gecastet worden ist, bekommen alle deine Kreaturen +1/+1. Das heißt, Celeste Rune Knight, wenn man sie als Commander spielen würde, will Dinge in den Friedhof werfen durch ihre Discard-Ability, am besten Kreaturen, und die dann reanimieren mit klassischen Spells. Vielleicht gibt's auch sowas wie, es gibt ja auch ein paar Ritter, wie zum Beispiel Harkon oder Harkonk oder so. Stromgarns, irgendwas. Der sagt, du kannst Ritter aus dem Friedhof spielen und immer wenn du das tust, mögen alle deine Kreaturen +1/+1 marken.
Ja.
Wie findest du sie?
Ich finde sie cool. Ich bin gespannt, wie viele Legendary-Karten wirklich da drin sein werden, weil es ist ja so, dass es, das könnte ja der Second Command sozusagen sein.
Ja.
Terra ist ja der First Command und das könnte so der Second Command sein. Und sie haben auch sehr ähnliche Sachen, weil sie immer mit Combat und Dinge tun. Aber hier ist es nochmal ein bisschen so mehr, weil Terra holt ja aus dem Friedhof zum Beispiel Kreaturen wieder und Celeste macht halt was Ähnliches. Und es könnte wirklich der Second Command sein. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie auch die Möglichkeit gibt, Second Commands irgendwie, wie viele es davon geben wird.
Ja.
Und ich finde sie cool. Ich finde sie auch cooler auf jeden Fall wie den Top-Commander, wie Terra. Und dementsprechend ist sie auf jeden Fall vom Flavor her, finde ich sie auf jeden Fall cooler wie die Kommandeure und würde wahrscheinlich eher sie als Commander spielen. Weil sie auch was tut, wenn sie reinkommt und so, und nicht nur, wenn sie angreift. Das ist schon gut.
Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und vor allen Dingen gerade so dieses Looten. Die Frage ist halt, was sie nicht macht, ist halt selbst Kreaturen reanimieren.
Genau.
Das ist halt das Einzige, wo man sich so ein bisschen Gedanken machen muss. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen anstrengend wird. da halt ne, genug Reanimationsspell zu haben oder Massenreanimierung oder sowas, was ich eben meinte mit dem Harkon, wo du halt Knights speziell aus dem Friedhof casten kann. Ne, das wäre halt so ein paar Arten, womit man eben arbeiten kann. Ich meine, sie ist selber ein Ritter, also würde sich da vielleicht irgendwas so anbieten.
Aber der Knight Deck am Horizont.
Vielleicht, vielleicht. aber man muss auch sagen, ich glaube, der Effekt ist auch stark genug, dass es auch ein-, zweimal reicht, wenn du ein gutes Board hast, dass du damit schon echt im Vorteil bist. Weil sagen wir mal, du hast 5 Kreaturen, reanimierst eine Kreatur, die vielleicht noch einen starken ETB hat. Alle kriegen +1/+1-Effekt und halt der bleibt permanent. Das kann schon so ein, also sie kriegen kein Trampel oder sowas, aber es kann schon so ein essentieller Buff sein, der ja auch bleibt, egal ob du Celeste behältst oder nicht. Das finde ich, ist schon eine nice Upside auf jeden Fall. Ich will kurz auf das Artwork eingehen, weil ich finde die Diskrepanz zwischen dem normalen Artwork, wo sie so ein bisschen aussieht wie so eine, wie so ein Glam-Metal Sängerin fast schon, also sehr so auch mit so einer Lederhose und so wallendem Haar und einem sehr westlichen Look. Das halt compared mit der Collector's Edition, was wir auch schon, oder mit der Special Frame, die wir schon gesehen haben für manche Charaktere, wo hinten quasi die Nummerierung ist, das wirklich sehr, sehr Anime ist. Und irgendwie finde ich das halt, es hat irgendwie, also ist derselbe Charakter in 2 unterschiedlichen Variationen, aber es sind 2 unterschiedliche Vibes. Ich weiß nicht, zu welchem denkst du, würdest du dir eher zulegen, wenn, sagen wir jetzt mal, Preis wäre kein Thema. Würdest du eher das Anime-Artwork nehmen oder würdest du eher Glamrock Celeste spielen?
Auf jeden Fall das Anime-Artwork. Glamrock finde ich, ganz, ganz, ganz schlimm. Es erinnert mich an Axl Rose. Ja. Und keine meiner Magic-Karten sollte mich an Axl Rose erinnern.
Ich finde es ein bisschen geil.
Ja, es ist halt geil, weil's cringe ist. Ja. Aber es ist halt immer noch Celeste. Celeste kommt aus Final Fantasy VI, meine ich. Und es gibt halt von ihr halt irgendwelche Sprites, kleineren Sprites. 6 war, glaube ich, noch ein GBA-Teil. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was
6 war doch der Super Nintendo Teil, oder?
Das ist der Super Nintendo. Auf jeden Fall irgendwas mit sehr vielen Sprites und sehr wenig Bits. Ja. Dementsprechend gibt's von ihr halt irgendwie 8-Bit-Versionen und es gibt halt ganz viel Fanart, wo sie halt mit gearbeitet hat. Und wenn man dann das offizielle Bild vom Final Fantasy Wiki anschaut, da geht es schon sehr, sehr nah eher in die Richtung des Anime Artworks. Und eher nicht so in diese Glamrock Axl Rose Artwork Style. Vor allem ihr Schwert ist halt völlig falsch in dem Artwork, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil sie hat eigentlich so eine ganz dünne Klinge und dann hinten so einen langen Griff. Und das Axl Rose Ding ist halt so richtig crazy mit so einem dicken Buster Blade.
Ja. Ja, ich find's auch, also wahrscheinlich das objektiv passendere Bild, jetzt wenn man sich auch Referenzmaterial anschaut, ist wahrscheinlich das von diesem Signature Card Frame. Aber ein Teil von mir denkt sich, geil, einfach Glamrock, Metal, Celeste.
Ja, wobei man da sagen muss,
glaube ich, ein bisschen besser in das Magic-Universum, wenn man so ein bisschen diesen Anime-Look rausnimmt. Und ich glaube, das ist das, was ich so denke, geil.
Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch das, was wir, haben wir privat auch schon sehr, sehr oft drüber geredet. Und habe ich auch mit Kollegen viel drüber geredet. Ich finde, was Magic sehr gut macht, auch gerade bei den Universe Beyond, ist, die Szenen zu magifizieren. Das ist kein richtiges Wort, ich weiß.
Ja.
Aber halt sowas wie so Assassin's Creed. Es sieht nach Magic Assassin's Creed aus.
Ja.
Selbst Warhammer, es sieht nach Warhammer Assassin's Creed aus. Nach Warhammer Magic. Und natürlich ist es halt so, dass da irgendwo einen Space Marine rumhaut oder einen Doktor oder sonst was. Aber es ist alles, genau wie Herr der Ringe, alles in so einem Magic-Look. Es hat so einen Magic-Feenstaub drüber gezogen bekommen. Und das siehst du gerade bei Celeste, finde ich, ganz stark. Weil dieses Artwork, so wie sie da rumsteht, könnte literally in Dragons of Tarkir gewesen sein. Ja. Irgendein Knight, der gegen Dragons kämpft. Easy. Hätte genau so da drin vorkommen können. Und das finde ich halt geil. Ja. Wenn du halt für normalen Magic-Spieler keinen Unterschied merkst, ob es jetzt Final Fantasy ist oder nicht, und die Leute, die Final Fantasy mögen, sagen, oh, das ist doch Celeste, die finde ich voll geil, dann haben sie ja gewonnen.
Ja, voll. Ich finde es tatsächlich lustig, wenn wir über die nächste Karte sprechen. Tifa Martial Artist. Sie hat natürlich auch so ein Signature-Artwork, aber da ist die Diskrepanz zwischen normalem Artwork und halt dem den Signature-Artwork ist nicht so krass. Und ich habe auch das Gefühl, Tifa kennt man auch schon durch andere Medien. Die sieht halt nun mal so aus, wie sie aussieht so. Und ich glaube, da gibt's halt nicht so eine hohe Diskrepanz wie bei Celeste, wo es halt schon künstlerische Interpretation ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Glamrock-Artwork vielleicht aus irgendeinem westlichen Artbook oder sowas herkommt, also so eine Anleitung oder so. Aber zurück zu Tifa. Sie ist ebenfalls für Mana ein generisches, ein rotes, ein grünes, ein weißes, also Naya-farben, für ein 4-4 Legendary Creature Human Monk mit Melee. Das heißt, whenever this creature attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each opponent you attack this combat. Also möchte breit angreifen, um so viele 1-1 Mark, +1/+1 zu bekommen in diesem Combat, wie es halt geben geht. Und darunter hinaus, whenever one or more creatures you control with power 7 or greater deal combat damage to a player, untap all creatures you control. If it's the first combat phase of your turn, there's an additional combat phase after this battle. Also, wir wollen unsere drei Commander-Gegner mit ihr unter anderem angreifen, damit dann eben Melee triggern und dass sie ihr dann +3/+3 geben. Dann ist quasi die Condition getroffen, dass sie Power 7 oder mehr haben. Und dann können wir alles enttappen und nochmal angreifen. Das ist so ein bisschen straightforward, go wide, attack, Pattern. Was sagst du denn zu Tifa?
Bei Tifa bin ich gespannt. Tifa ist ja mit ihrem Lover-Boyfriend Cloud im selben Deck. Mhm. Also, weil die sind offiziell nicht, also in den Spielen nicht zusammen, aber Square Enix hat es bestätigt, dass sie halt zusammen sind.
Es ist Canon,
genau. Und Tifa hat so ein, okay, die Kreaturen müssen Stärke 7 oder mehr haben. Mhm. Und Cloud hat eher so ein Naya-Equipment-Theme.
Ja.
Und natürlich werden mit den Equipments irgendwann die Kreaturen auf Stärke 7 oder höher gebracht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das hier einfach sehr broken sein kann, weil du halt mit einer 7er angreifst und jemanden hittest, der zum Beispiel dem Commander nicht blocken kann, und du dann einfach alles enttappst und eine zweite Combat-Phase bekommst. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und wenn ich mir da dann anschaue, was zum Beispiel Cloud wieder macht mit seinem für jede ausgerüstete Kreatur mit Angreif mit Stärke 7 oder mehr, kriegst du 2 Schatzspielsteine. Boogie, 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 ich darf jemanden noch mal ins Gesicht hauen.
Ja.
Und Cloud sagt so, hier hast du 2 Schatzspielsteine. Ja, da ist mir klar, was ich spiele. Ja.
Mit beiden kriegst du halt einen extra Combat Step und 2 Schatzspielsteine. Und sogar beim zweiten Combat Step noch mal 2 Schatzspielsteine. Also
ja, aber wenn ich mir aussuchen würde, würde ich nicht Cloud als Commander nehmen, sondern auch wieder schon. Tifa tatsächlich.
Das krass. Aber ich find's auch witzig, dass beide Charaktere aus Final Fantasy 7 sind und beide wollen irgendwas mit Power 7 oder Greater haben. Also ich denke mal, das wird so ein bisschen das Theme sein. 7.
Ja, ich find Melee auch geil, by the way.
Ja.
Die Fähigkeit Melee. Also wir haben ja noch nicht so wirklich viele Fähigkeiten gesehen bei den Front Commandern. Das war eher so der Klassiker, also mit Eile oder fliegend oder so Keywords, die halt eher, wie beschreiben Sie sie immer, so Flavor Keywords?
Ja.
Zum Beispiel bei Terra war es zum Beispiel Trance. Ja. Trance ist kein richtiges Keyword, sondern es steht davor, wie zum Beispiel bei Frodo Hobbitfüße oder so. Ich weiß nicht, was auf Frodo steht.
Bei Takir Flurry oder so.
Genau.
Das beschreibt ja auch nur.
Flurry ist tatsächlich ein eigenes Keyword.
Ah, okay.
Und das hier sind so Flavor-Keywords, die halt auch nur einmalig dabei sind.
Ja.
So ähnlich wie damals auch bei den Dungeons and Dragons Sachen, wo du halt entscheiden konntest, ob du in der Bar bleibst oder die Bar verlässt.
Ja,
das sind keine eigenen Keywords, also keine Fähigkeiten-Wörter, das sind halt so Flavor-Wörter. Und das ist das hier halt nicht. Melee ist kein Flavor-Word, sondern eine offizielle Fähigkeit. Und wenn man mit Tifa angreift und alle drei MitspielerInnen angreift, hat man schon ihre Fähigkeit.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Plus halt, das passt auch. Es ist so ein bisschen wie bei Street Fighter, als wir, wie heißt sie nochmal, die Chun-Li, als sie Multikicker hatte. Genau. Und so passt es halt auch. Ich meine, sie kämpft halt mit ihren Fäusten, sie ist Melee-Kämpferin, deswegen macht das hier Sinn, dass man ihr Melee gibt. Ich würde tatsächlich argumentieren, dass es, also ihre Fähigkeit zu triggern, ist, glaube ich, einfacher mit einer großen Kreatur, vielleicht mit einer Ausrüstung oder so, als wirklich mit Melee, aber es ist gut, dass man sieht, dass es geht. Wenn man die irgendwie Myriad oder sowas geht, dann hat man es ja schon getriggert. So. Das wäre natürlich der Best Case. Aber genau, das sind soweit die Karten aus den Commander-Decks. Wir haben noch 2 Karten aus dem Main-Set gepreviewt bekommen. Und ich würde mal sagen, die deutlich spannendere Karte ist Zel'Dinch, wie auch immer, von Final Fantasy 8 ist das. Ist ein 3-Mana-0-3 Legendary Creature Human Monk. Mit dem Text, also es ist 3 Mana, 2 generische, ein rotes. Also es ist eine Mono-Red Legendary Creature. Und im Text, you may play an additional land of each on each of your turns. Das heißt, extra landfalls in rot. Krass. Darüber hinaus, Zell Ditch gets plus one, plus zero for each land you control. Das heißt, er ist mal mindestens eine 3-3. Und wenn man dann noch ein Land extra gespielt hat, vielleicht eine 4-3. Aber at the beginning of your end step, return a land you control to its owner's hand. Das heißt, man hat additional land drops. Man kann damit auch Landfall ganz gut triggern, weil man immer wieder ein Land zurückbekommt. Und man kann ja auch immer noch das Land for Turn normal spielen. Das heißt, im optimalen Fall spielst du ihn, spielst ein Land for Turn, spielst du auch ein extra Land for Turn, triggerst damit nochmal Landfall und gibst die dann wieder hin für die nächste Runde für Landfall. Aber eine sehr interessante Mechanik, die wir normalerweise in Rot nicht sehen. Was sagst du zum guten Zell?
Also in Rot kenne ich das bisher nur bei der Bergbaumine, wo du irgendwann keine Länder mehr spielen darfst, um Karten zu ziehen. Ich finde ihn tatsächlich ganz spannend. Ich finde vor allem spannend mit den Surveil-Ländern, die wir in Magic ja haben. Weil wenn du am Ende des Zuges ein Surveil-Land auf die Hand nimmst und jede Runde ein Surveil-Land additional spielen kannst, ist das tatsächlich Value, den du machst.
Voll.
Und im Normalfall, wenn er normal gespielt wird, ist er ja schon 3-Mana-3-3er. Ja. Da muss ich einen Landzug auf die Hand nehmen, dann ist er 2-3, dann gehe ich meinen Zug, das sind 3-Mana-4-3er. Und wie gesagt, ich kann Landfall triggern, ich kann Effekte von Ländern triggern. Finde ich ganz spannend. Ist einfach eine sehr spannende Karte. Ob sie gut genug ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich finde sie spannend.
Also ich würde sie schon, also sie ist natürlich nicht so gut wie eine Azusa oder ein Loot, der neue, die halt einfach straight up extra Landturns mit jedem Zug irgendwie bringt.
Ballern.
Aber auf jeden Fall diese Fähigkeit, die Länder wieder zurückzunehmen, ist natürlich als Downside gedacht, aber kann auch eine Upside sein. Zum Beispiel mit der anderen Karte, die wir aus dem Deck haben, und zwar ist das Gladiolus Amicitia aus Final Fantasy 15, einer der neueren Teile, wo ich noch ganz viel Footage im Kopf habe, wie sie irgendwie mit dem Cabrio da rumfahren und das sehr modern wirkt. Ist ein 6-Mana, 4 generische, ein rotes, ein grünes für ein 6-6 Legendary Creature Human Warrior. Und wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, search your library for a land card, put it onto the battlefield tab, then shuffle. Und dann hat er Landfall. Whenever a land you control enters, another target creature you control gets +2/+2 and gains trample until end of turn. Also das in Kombination mit dem anderen Kollegen würde sich auf jeden Fall ganz gut ergänzen, auch wenn Gladiolus ziemlich teuer ist. Also der ist schon sehr im High-End eigentlich.
Ja, aber Gladiolus macht etwas, was andere Karten in diesem Bereich schon gebannt haben. Hm. Und zwar durchsucht er das Deck nach irgendeiner Länderkarte. Und
das ist schon krass,
ist extrem stark. Dieses Landfall mit mein Commander kann +2/+2 und Trampel kriegen, kann geil sein, je nachdem. Hm. Aber für 6 Mana einen 6-6er zu bekommen, ist schon eine Hausnummer. Ja. Dabei dann ein Land zu bekommen, wie ein Cradle oder irgendein anderes gutes Effektland, ist schon insane stark. Field of the Dead zum Beispiel ist wirklich so, dass es andere Karten schon auf die Bannedlist geschafft haben, weil sie genau das tun, was diese Karte tut, für ein Mana weniger, was im Commander nichts ist. Und deswegen fand ich es so spannend, wo du sagtest, du findest den Zell deutlich interessanter. Ich persönlich finde Gladiolus tatsächlich sehr viel interessanter, weil er halt wirklich diesen Effekt hat, dass er irgendein Land sucht und diesen Landfall mit Trampel noch passiv immer meinem Commander Trampel drauf gibt, damit ich wirklich Beatdown kann, finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde ihn tatsächlich interessanter, wie sehr. Ja.
Also vieles hängt auch daran, dass es ein Uncommon ist. Warum ich sage, dass er nicht so spannend ist, einfach nur, weil ich denke, das ist halt eine Limited-Mechanik. Das ist so dein Top-End für dein Limited-Deck, wo du dann über Landfall dann wahrscheinlich gehen wirst. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das heißt nicht, dass er nicht auch stark sein kann. Gerade halt wirklich in Kombination mit dem anderen Kollegen. Du kannst ja dann wirklich auch schneller auf 6 Mana für den Zug kommen. Und dann halt musst du wieder ein Land zurücknehmen. Und dann zu dem Zeitpunkt hast du ihn schon gespielt so. Und der bringt dir dann noch ein weiteres Land mit rein. Und kannst halt dem anderen dann +2/+2 und Trample geben, der dann sofort angreifen kann. Also Value ist schon drin. Wäre jetzt aber auch, also ich glaube auch, weil der halt sehr leicht removable ist, jetzt wenn man ihn als Commander nehmen würde.
Als Commander würde ich niemals spielen. Als Commander ist der Quatsch. Ja. Aber halt im Commander.
Im Commander ist der gut, das stimmt. Ja. Also so ein High Value, ich suche mir mal noch was raus, was ich zum Gewinnen brauche. Und das ist auf jeden Fall schon echt nicht schlecht. Und seine Landfall-Ability ist auf jeden Fall einer der stärkeren. Also, ich glaube.
Ja, das ist richtig. Das Einzige, was mich bei seiner Landfall-Ability so stört, weshalb ich sage, er ist halt nur so, ansonsten hätte ich ihn richtig hart gefeiert, da steht another drauf. Das heißt, er kann sich nicht selber +2/+2 in Trampel geben, weil das wäre gewesen, wo ich gesagt habe, yo, den spielt man auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Design und wahrscheinlich wird das Limited Deck in Rot-Grün einfach klassisch auf Landfall gehen. Was nicht schlecht ist. Landfall ist eine sehr beliebte Mechanik.
Ja.
Wir haben noch zwei Japanese Promo-Karten. Die wird es nicht im Mainset geben, auch wenn sie in dem, sag ich mal, Mainset, also in Scryfall tauchen sie unter FIN, dem Code quasi auf, aber sind Promokarten. Wir haben einmal ein Reprint von Arcane Denial und das ist ziemlich spannend, Force of Negation. Das heißt, man weiß noch nicht ganz genau, wo und wie sie ausgehändigt werden, aber Force of Negation und Arcane Denial, also Arcane Denial sehr beliebt in Commander, Force of Negation sehr, sehr strong in Competitive-Formaten unter anderem auch. Wie findest du die Promokarten? Wäre das was, wo du sagen würdest, hey, da würde ich nochmal ein Event im Local Game Store für machen?
Ja, sowieso. Also Events in Local Game Stores lohnen sich immer. Die Force of Negation finde ich persönlich, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr persönliche Meinung, ultra hässlich. Muss ich einfach sagen. Ja. Mir gefällt dieser Artstil von der Dame, die da den Ding absetzt, überhaupt nicht. Ich kann aber verstehen, warum das Leute großartig finden. Und nur weil ich das nicht mag, heißt das nicht, dass ihr das nicht mögen dürft, sondern bitte mögt es weiter.
Ja.
Und das Arcane Denial ist einfach keine gute Karte. Und deswegen würde ich es nicht für die Karten tun, sondern einfach, weil Events in Stores sich ganz oft einfach lohnen, wenn es einfach Spaß ist. Aber also ich würde es weder für Arcane Denial noch für Force of Negation machen. Bei Force of Negation ist das halt auch eine Karte vom Preis her, wo man irgendwann sagt so, ja, okay, ist mir eigentlich egal, welches Artwork sie hat, Hauptsache ich habe Force of Negation, weil die Preise davon ja wirklich auch hoch sind.
Definitiv.
Aber persönlich finde ich sie tatsächlich nicht schön genug, als dass ich sagen würde, dafür muss ich jetzt das Event machen.
Ich finde es ganz cool, sie scheint, also ich kenne mich im Universum nicht genug aus, um die jetzt einkategorieren zu sollen, aber sie scheint ein Bösewicht zu sein aus Final Fantasy 8, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen ist halt cool, so dann auch mal so ein bisschen die Side-Character zu beleuchten. Das Arcane Denial finde ich tatsächlich vom Artwork her ein bisschen crazier. Das ist so diese andere Seite von Final Fantasy, die ich so ein bisschen casual kenne. Die eine Seite sind die Charaktere, die natürlich auch gerne gecosplayt werden und die sehr popkulturell relevant sind. Aber das andere sind die Götter-Sprites aus diesen frühen Sachen, wo du dann quasi irgendwann hast du so deinen Charakteraufbau und irgendwann bist du am Bösewichts-Endkampf in seiner Final-Form und du kämpfst gegen das Konzept von Böshaftigkeit in Menschenform oder in so Engels-Drachen-Tentakelform. Und daran erinnert mich das Artwork von Arcane Denial schon. Also rein vom Artwork her würde ich mir das, glaube ich, schon mal gönnen, weil Arcane Denial spiele ich in einem oder anderen Commander-Deck. Aber da ist halt dieses Artwork, wo ich denke, oder wo ich hoffe, dass wir in dem Set und in den Commander-Produkten noch ein bisschen mehr von der Seite von Final Fantasy auch schon sehen, weil das Monster-Design, das ist auch ikonisch. Und davon würde ich auf jeden Fall gerne mehr sehen.
Das ist richtig. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile sehr beängstigt darüber. Ich mache ja nebenbei Japanisch und mittlerweile kann ich anfangen, diese Karten zu lesen. Es ist mittlerweile etwas gruselig.
Ja, sehr gut. Aber genau, das soweit sind die Karten von Final Fantasy, die wir bisher besprochen oder die wir bisher bekommen haben. Wir haben tatsächlich am 10. Mai wird es einen großen Preview-Stream geben, wo sehr viele Produkte angekündigt werden. Ich glaube, das wird auch in Form von einer Magic-Con passieren, die da zeitgleich ist. Das heißt,
das ist praktisch heute, oder?
Genau, das müsste vom Release-Schedule müsste das heute passieren. Das heißt, haltet die Augen offen auf Magic Media. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Previews, die wir dann nächste Woche besprechen werden. Aber natürlich erstmal die Frage an euch. Habt ihr Bock auf Final Fantasy? Wie findet ihr die verschiedenen Karten, die Commander-Karten, die Mainset-Karten und die Promos? Habt ihr Bock, euch die zu schnappen? Oder sagt ihr, hey, ich bin kein Final Fantasy-Fan, ich skipp das Set? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer neuen Gefahr, die sich breit macht in Magic the Gathering und halt auch eben Standard. Und zwar der gute Corey Steelcutter hat sich in der Zwischenzeit, wir haben kurz in der Preview-Zeit darüber gesprochen, dann kamen es die ersten Turniere, unter anderem in der Regional Championship Bologna. Und auf einmal merken wir, der Corey Steelcutter rasiert tatsächlich ziemlich ordentlich. Und gerade wie wir gesagt haben. Gerade ein Standard-Deck, und zwar Is It Prowess, was so ein bisschen eine Weiterentwicklung ist von den bisherigen Mäuse-Deck, die jetzt tatsächlich die Mäuse gecuttet haben für Monastery's Hoofspear und Slickshot Show-Off, in Kombination mit Corey Steelcutter, hat sich ganz schön gemausert in ein sehr kompetitives Deck, oder?
Ja, also das ist im Standard richtig, richtig crazy. Weil du gehst halt in der ersten Runde hin, spielst du Monastery's Hoofspear, in der zweiten Runde spielst du halt den Corey Steel Cutter und denkst dir dabei nichts Böses, haust halt für 2 den Mietner ins Gesicht. Und in Turn 3 gehst du halt hin und machst, okay, dann mache ich mal einen, keine Ahnung, Into the Floodmaw oder ein Opt.
Ja.
Krieg einen mit einem Slider-Fan vielleicht die Tokens für Corey. Dann gehe ich noch in den Monstrous Rage und gehe da noch komplett Enrage und Wild und oder ich habe einen Stormchaser Talent, was halt auch crazy in dem Deck ist und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein sehr crazy Deck. Ich habe dagegen im Standard schon ein paar Mal jetzt gespielt und habe dagegen gegen Steelcutter tatsächlich auch in Modern gespielt und ich habe gegen Steelcutter in Legacy gespielt, ja, mehrere Runden. Und ich muss sagen, diese Karte ist noch viel stärker, als wir tatsächlich gesagt haben,
ja,
sondern wir haben schon gesagt, hey, die ist wirklich stark, aber die ist wirklich, wirklich sick mit diesem +1 und Eile, dass der neue Token, der gemacht wird, direkt angreifen kann, während das, der alte, ja, auch weiter Pros hat und alles mitgenommen hat an Pump. Es ist insane.
Man müsste sich eigentlich fragen, würdest du ein 2-Mana 2-2 Prowess Trample Haste spielen? Und
ja,
dann muss man noch fragen, würdest du gerne darüber hinaus mal mindestens jede Runde einen weiteren 1-1 Prowess-Typen dazu haben? Ja, genau. Dann, also beim ersten schon, ja, ja, dann hast du Corey Steelcutter eigentlich. Also, ja, weil was du halt schon meintest, ne, jeder neue Token kommt automatisch Haste, jeder bisherige Token kann schon angreifen. Alle haben Prowess, das heißt, jeden Spell, den du entweder Cantrips mit Op oder ne, Consider oder sowas.
Oder viel besser Stock-Up.
Oder Sleight of Hand oder Stock-Up oder so. Die kriegen alle +1/+1. Die einzigen 8 anderen Kreaturen, die du hast, ist 4 Monastery Swift Spear, 4 Slickshots. All die reagieren auch mit Spell-Slinging. Und Slickshot Show-Off war schon vorher ein Kandidat von Turn-2-Kills teilweise, ja, wenn gar nichts anderes passiert.
Ja. Playcatcher ja auch noch, tatsächlich.
Genau, und das ist halt das Ding, du hast so viele Threats, die du da drin hast. Du hast so viele, also ein Monastery Swift Spear, wenn du ihn lang genug liegen lässt, ist ein Problem. Slickshot Show-Off musst du eigentlich sofort beantworten, weil das ist auch ein Problem. Die kannst du sogar plotten und dann for free spielen, um das Mana offen zu haben, um ihn direkt zu triggern. Und dann jetzt hast du
Corey Steelcutter zu triggern.
Und dann hast, genau, um ihn dann zu triggern und halt um noch Corey Steelcutter, das ja nochmal ein Artefakt ist. Das heißt, selbst wenn du den Token removest, hast du immer noch den Corey Steelcutter. Also wir haben so ein bisschen dieses Fable of the Mirrorbreaker-Problem, wo du sagst, eigentlich brauchst du Enchantment-Removal, aber dann ist der Goblin noch da. Oder das Creature-Removal, aber dann ist das Enchantment noch da, was irgendwann, ja, zu einer Kreatur wird. Also es ist wirklich so ein Multi-Level-Problem, was Corey Steelcutter da irgendwie anzeigt. Und
vor allem, weil er sich selber ja auch sieht. Das heißt, ja, wenn du ihn als ersten Spell spielst und danach einen Opt spielst oder, ja, einen Burst Lightning oder irgendwas, hast Herzlichen du direkt deinen Monk, der angreift.
Genau.
Und das ist halt wirklich insane. Und das ist halt genau die Stärke, die diese Sache hat. In vielen Formaten, wie zum Beispiel Modern oder Legacy, ist ja noch viel schlimmer, weil da hast, ja, du ja noch null Mana-Artefakte wie Ursas Bubble, Ursas oder Mishras Bubble, wo du halt ihn spielen kannst, eine Bubble daneben legen kannst, bap, ins Gesicht haust. Und das ist halt bei so vielen Formaten so. Ich bin gespannt, wann die ersten in Pioneer so richtig aufploppen, weil da kannst du das, ja, praktisch auch genauso mit Opt, Slider of Hands und so weiter ballern. Und es wird halt genauso geil sein, glaube ich.
Ja, du könntest halt den einfach mit einbauen als eine alternative Win-Condition. Ich sehe den zum Beispiel schon in Is It Phoenix 2-mal im Sideboard, dass wenn du merkst, okay, mit Phoenixen kommst du nicht weit, dann 4-mal einfach Corey Steelcutter und rasieren einfach.
Einfach also, immer Main, gib ihm.
Genau, und das ist halt das Ding, wir haben schon häufiger darüber geredet, die Meta von Pioneer und von Standard unterscheiden sich jetzt nicht so essentiell voneinander, also dieselben Probleme, die man Standard hat mit Monstrous Rage und Corey Steelcutter, hat man irgendwann auch in Pioneer. Ja. Aber da, das sieht man halt dann auch eben mit solchen, mit so einem Deck. Also, ich bin wirklich gespannt. Glaubst du, Corey Steelcutter wird früher oder später gebannt? Oder glaubst du, es ist jetzt erstmal nur ein Metashift, worauf man sich erstmal einstellen muss?
Es ist ein Metashift, auf das man sich einstellen muss. Corey Steelcutter ist ab dem Moment schlecht, wo halt alle anfangen, Artifact Removal zu spielen, muss man aber sagen, wie es, ja, ist. Das Problem ist halt, dass die meisten Decks, die Corey Steelcutter spielen, nicht so gut, dass man Artefakte oder Verzauberung dagegen boardet. Das macht man einfach nicht.
Ja.
Dazu muss man sagen, Corey Steelcutter wäre nicht das einzige Deck mit Is It Prowess, was sehr rausgekommen ist. Mhm. Es gab ja noch 2 weitere Decks, die extrem stark nach oben promoted wurden. Natürlich ist Izzet Prowse oder Izzet Steelcutter halt das meistgespielte Deck des Turniers gewesen und hatte so viel wie das 2. und 3. zusammen an Spielerschaft. Dafür ist aber auch nur 2 in der Top 8.
Ja.
Und wenn du dann schaust, dann haben wir Jeskai Oculus, was halt 3-mal in der Top 8 drin ist.
Ja.
Nee, Izzet Prowse ist auch 3-mal drin. Izzet Prowse und Jeskai Oculus. Und wenn ich mit einem Deck, das weniger oft gespielt wird, öfter in der Top 8 vertreten ist, ist das meiner Meinung nach ein besseres Deck.
Ja. Es ist generell halt spannend, was momentan alles so da im Standard passiert, weil auch Jeskai Control, ich habe letztens mal wieder von Andrea Mengucci, da kriege ich immer die Top-Decks mit irgendwie auf Instagram, weil der da sehr aktiv ist, hat er auch ein hochrangiges Turnier gewonnen, eben mit einem Jeskai Control-Deck, die dann Shiko Paragon of the Way tatsächlich spielt. Mhm. Was halt auch irgendwie einfach spannend ist. Also es tut sich tatsächlich mehr, als man noch vor ein paar Wochen gedacht hat, weil einfach Mono Red so stark war. Aber man hat halt diese
verschiedenen non-existent.
Genau, also nicht unbedingt non-existent, aber es wird so rausgeträgt dadurch, dass Izzet Prowess jetzt das de facto bessere Agro-Deck einfach wird. Und halt mit sowas wie The Floodmaw, Burst Lightning. Also das alles spielt ja noch mit rein. Also Mono Red ist so effizient, dass so ein Spell-Pierce gut getimed halt schon alles ruinieren kann und gleichzeitig triggerst du damit deine Cory Steel Cutters und advanced dein Board weiter. Und das ist halt dann eben das Ding, wo das halt so nach und nach halt wirklich ersetzt wird. Und dann fangen natürlich die Decks an, was kann man gegen Izzet Prowess tun? Das ist dann Jeskai Control, wo du dann Abrades Main Deck spielst oder Counterspells hast. Und
Hainu.
Bitte?
Hainu. Jeder Spieler darf nur ein Zauberspiel.
Ja, ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter.
Das kann man ziemlich gut machen. Aber wo du halt sagst, es gibt halt in den kompletten Top 94 kein einziges Mono-Red-Aggro.
Ja.
Ah, doch, ist gar nicht richtig ein Mono-Red-Aggro. Auf dem Platz 84.
Aber die Leute waren vorbereitet.
Genau, die Leute waren vorbereitet. Und wir haben hier ein Best-of-Three-Format.
Ja.
Das ist ja auch das, wo wir letzte oder vorletzte Woche, wo wir über die Standardmeter gesprochen haben, auch drüber geredet haben. Best of One und Best of Three sind zwei völlig verschiedene Formate, weil sie halt anders agieren. Und wenn ich es gegen so einen Jeskai Oculus spiele im Best of One und es einfach überrennen kann, weil es nicht sideboarden kann, weil es eben im Karten wie Destroy Evil oder auch Ghost Vacuum oder halt andere Sachen, Shelter by Ghost, nicht spielt im Mainboard, dann ist es halt schlecht. Weil im Best of One hast du keine Chance dagegen. Im Best of Three, wo das genau diese Karten reinnehmen kann, um eben so ein Deck zu besiegen und dann eben ihr seinen eigenen Plan fahren mit Oberrant Opulus und dann Helping Hand, dann ist es schon ziemlich, ziemlich geil.
Ja, definitiv. Also ich finde das sehr spannend, wie so die Dynamiken sind, weil gefühlt war eben gerade vor der Regional Championship Bologna Izzet Prowess kein wirkliches Deck. Und dann war es so super erfolgreich und super viele Leute haben es gespielt. Und jetzt ist es so top of the meta, wo wir noch vor Bologna ganz klar Mono Red top of the meta hatten. Und das ist so ziemlich krass, wie sehr sich das oder wie schnell sich das dann shiftet und wie schnell dann eine neue Realität in der Meta irgendwie geschaffen ist. Weil ab dem Zeitpunkt spielen natürlich auch Leute die neuen Meta-Decks und versuchen das irgendwie rauszufinden. Und
ist aber auch einfach das Schöne an Standard, weil man eben genau solche Aktionen hat. Ich meine, wenn man auf Goldfisch oder so schaut, hast du halt immer noch das Problem, Mono Red Aggro ist halt immer noch mit, keine Ahnung wie viel, 100% weit vorne, was einfach daran liegt, dass es halt im Best of One online gespielt wird.
Ja.
Aber danach kommt direkt Izzet Prowess, Jeskai Oculus, Jeskai Control, Four Color Sur und so weiter. Die ganzen Sachen, Outsurious Omniscience, auch ein Deck, was jetzt so krass hochgekommen ist tatsächlich. Einfach nur, weil wir eine Möglichkeit haben, diesen Kram, also dieses Omniscience jetzt anständig zu benutzen und so. Es ist mit dem Mangara River Region, es ist so spannend, was da einfach mit passiert. Deshalb, Standard ist schön gerade.
Es hat sich in eine gute Richtung entwickelt, wo ich noch vor ein paar Wochen gedacht habe, so okay, das Ding ist relativ durch, haben wir jetzt halt mit ein paar großen Turnieren echt viel Movement gesehen und zumindest mit Jeskai und Esper Selfbound zumindest zwei Top-Decks, die in den Wedges sind, nicht alle von Takir. Also, ne, Esper ist nicht Takir, aber trotzdem haben wir so dreifarbige Strategien wieder ein bisschen mit mehr drin.
Ja.
Und es ist ja schon mal gut. Ein bisschen Bewegung ist gut. Tut mir leid für alle Leute, die nicht Izzet Prowess auf dem Schirm hatten in Bologna. Aber ich glaube, es war trotzdem ein sehr schönes Turnier. Und große Events sind ja trotzdem eine schöne Sache. Aber das soweit unser Überblick über Cory Steel Cutter und die Movements in den verschiedenen Formaten. Habt ihr die Karte in euren Boostern gezogen? Habt ihr sie schon mal gespielt? Habt ihr schon mal gegengespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde aber sagen, wir machen noch ein paar Fragen. Ask us anything. Marc, wie kommen die Leute denn in unseren Podcast, um ihre Frage zu stellen?
Ihr geht auf den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, oder in den Shownotes. Dort findet, wenn ihr noch nicht auf dem Radio Raufnicker Discord seid, werdet ihr dann durchgeführt. Dort werdet ihr durch verschiedene Bereiche durchgeführt, wie zum Beispiel Vorstellung, Feedback und so weiter und so fort. Eben auch bei Ask Us Anything. Mhm. Wenn ihr dort eine Frage stellt, schmeißt sie einfach rein. Und dann kommt die früher oder später um. Kurze Fragen, Enter drücken. Wenn ihr allgemeine Fragen habt, wie zum Beispiel, hey, wie verbessere ich mein Deck oder wie werde ich besser in Magic mit dem und dem Deck oder so. Und ihr braucht dafür eine schnelle Antwort. Fragen an die Community. Unsere Community ist großartig. Wir haben Turniere, die bei uns laufen, online. Und es ist
Pauper ging jetzt los.
Pauper ging los. Legacy ist gerade noch die Anmeldung tatsächlich.
Ja.
Pauper hat, glaube ich, jetzt gerade 36 Anmeldungen gehabt.
Ja, ich bin auch dabei. Schon, ich freue mich auf die erste Runde jetzt in dieser Woche.
Was richtig crazy ist. Ja. Und genau, Legacy geht demnächst los. Wenn ihr da noch Bock habt, könnt ihr da noch mit einsteigen. Und genau, dort findet ihr den Bereich Ask Us Anything. Stellt dort eure Fragen an uns.
Genau, so hat es zum Beispiel Heinrich der Siebte gemacht. Er fragt, Wacken, Rockharz oder Summer Breeze? Sind drei Festivals nämlich an. Und
ja, es sind drei Festivals.
Gehst du,
sind drei gute Festivals.
Also Wacken kenne ich natürlich von Popkultur, war selber nie da. Bist du auf einen der dieses Jahr vertreten oder warst du mal auf welchen?
Ich war auf allen tatsächlich.
Ah, ja.
Rockharz würde ich fast schon noch bevorzugen, weil es sehr persönlich ist. Es ist halt sehr, es ist auch noch Metal. Und das sind aber auch gleichzeitig Sachen wie ASP und so weiter. Es ist Wacken ist halt sehr, nachdem Sido oder Bushido auf Wacken war oder andere Leute, denke ich mir halt so, ich weiß nicht, wie viel das noch mit Metal zu tun hat. Mhm. Ja, Rockharz hat auch sowas wie JBO oder In Extremo, was man auch nicht als Metal bezeichnet oder Mono Inc. Aber es hat auch viele, viele Bands, deren Namen man nicht lesen kann tatsächlich. Deswegen würde ich, wenn, dann wahrscheinlich aufs Rockharz gehen. Allerdings darf man Summer Breeze halt nicht unterschätzen, aber Summer Breeze ist, da ist es dann wieder zu hart für mich, weil ich mag meine Bands wie Fersengold und Mono Inc. und so. Ich mag das auch mal irgendwo chillen und nicht wie am Summer Breeze dauerhaft durchgehen. Nur Party, also nur Gimme. Mhm.
Ja, also ich bin tatsächlich gar nicht mehr so der der Festivalgänger. Ich war einige Jahre hintereinander mal so auf Rock am Ring und ähnlichen Rockfestivals, die so in der Zeit lang war, irgendwie Rockenheim und sowas. Hm. Hab da so ein paar Konzerte gesehen, aber so mittlerweile bin ich auch gefühlt ein bisschen zu alt. Wo ich auch irgendwie denke, irgendwie, also es ist auch einfach sehr teuer, muss man auch dazu sagen. Und ich finde, irgendwie verbringe ich dann lieber auf irgendwelchen Magic-Events dann meine Zeit.
Du kannst
und gehe dann schön abends ins Hotel.
Du wollte ich gerade sagen, du kannst doch jetzt immer die Sache ziehen, ja, ich und meine Frau, wir klingen lieber den Abend dann gemeinsam beim
ziehen. Genau. Und aber ich muss sagen, ich gucke jetzt gerade beim Rockharz Festival, wer so alles dabei ist. Und ich sehe ein paar Bands, wo ich denke, spannend. Also Kombi Crest habe ich sehr viel gehört.
Oh ja.
Dann eben Dragon Force, natürlich ikonisch mit Guitar Hero 3, mit dem Outro. Also, da sind schon ein paar Sachen dabei,
wo Rockharz ich denke, ist immer geil.
Könnte ich mir auf jeden Fall ein paar Sachen anhören, aber es geht ja auch immer ein bisschen zu lang. Muss auch früh ins Bett immer. Deswegen. Aber genau. Dann haben wir von Captain Iglo bzw. Dan die Frage. Im letzten Ask Us Anything habt ihr darüber gesprochen, mal gegen Salt Wars zu spielen. Wie wäre es denn mal mit einem Turnier machen würdet, nur mit Creatern? Könnte man gut mit Pauper oder so vorstellen? Natürlich alles auf Video festgehalten. Wäre nice zuzuschauen, wie sich die kleinen deutschen Magic-Prominenz battlen. Wie siehst du das? Wärst du offen für ein Creator-Pauper-Turnier?
Offen wäre ich. Ich glaube aber nicht, dass das so viel Anklang findet.
Ja.
Wir haben sehr viele Leute, die einfach Spaß haben wollen und Commander spielen und nicht Constructed spielen wollen, die sich gegen Constructed entscheiden. Und ich glaube, das eher, was man noch eher noch hinbekommen würde, wäre irgendwie so ein Giant Pre-Release-Seal mit 50 Leuten oder
das
so.
Das wäre schon funny,
ja. Ich glaube, da kriegt man es eher zu, als irgendwie zu so einem Constructed, was ja Pauper zum Beispiel ist. Pauper, Standard, Pioneer, irgendwas. Es gibt ein paar Leute, die sich auch gerne battlen. TG Malone fällt mir direkt ein. Die sich auch mal ganz gerne prügeln.
Ja.
Aber alles in allem gibt es sehr wenige, die wie wir eher die Constructed-Fahne hochhalten. Und es gibt sehr viel mehr Leute, die halt im Commander-Bereich unterwegs sind, einfach Spaß beim Magic-Spielen haben. Auch wenn wir auch Spaß beim Constructed-Magic-Spielen haben. Ihr wisst, was ich meine. Commander hat ja dieses casual Spaß zusammen haben Image,
ja.
Wo ich halt sage, auf Turnieren kann ich das genauso haben. Ich habe auf Legacy-Turnieren den Spaß meines Lebens und habe so viel Community-Interaction wie sonst eigentlich nie. Mhm. Aber ich glaube, da kriegt man die Leute nicht zu, aber Bock hätte ich.
Ja, ich glaube, es ist halt immer eine Frage, also als Video, also grundsätzlich als Konzept geil, bin ich sofort dabei. Ja. Ich würde sofort mein seit 5 Jahren nicht verändertes Dimir-Deck oder was ich hier und da mal noch angepasst habe, mit reinbringen und sofort zocken, hätte ich sofort Bock zu. Aus Videosicht ist es tatsächlich so ein bisschen so schwierig, die Leute dann halt dafür zu begeistern, weil gerade Commander-Gameplay ist halt oft auch spannend wegen dem Commentary, dass man sich so ein bisschen Trash-talkt und das ist so ein bisschen
Interaction.
Genau, wie so ein unterhaltsames Let's Play, wo die Leute halt sich miteinander beefen und so. Und das halt in einem Competitive-Format, wo sich Leute halt auch noch wirklich Mühe geben, ist halt schon mal ein bisschen schwieriger, das umzusetzen. Das andere wäre tatsächlich die Zeit. Man könnte es als Livestream machen und dann halt wirklich sagen, hey, wir haben 5 Stunden für Turnier. Ja, aber so.
Was bräuchtest du dann für ein Production-Team dahin?
Eben, als das wäre halt dann das nächste so.
Ein insanes Production-Team.
Genau, das ist halt so ein bisschen, da kommt man auf logistische Probleme so langsam, dass man halt irgendwie sagt, ich glaube, die Leute hätten schon Bock, das zu machen, aber ich glaube, die Umsetzung und dann auch tatsächlich die Aufmerksamkeit wäre, glaube ich, nicht so da, weil in der Regel ist Commander-Gameplay ein bisschen beliebter als ne, Constructed-Gameplay. Und ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber ich merke bei meinem YouTube-Kanal, dass Gameplay-Videos allgemein deutlich weniger gerne geschaut werden als halt so unser News-Content oder ne, andere Videos. Und ich glaube, Leute wollen lieber unterhalten werden über Magic, anstatt die Leute spielen zu sehen. Das trifft nicht auf jeden zu, aber so auf die breite Masse, was man so von den Klicks beobachten kann. Und
genau, also ich lade ja so jeden Sonntag ein Legacy-Gameplay hoch, was ich auch mit meinem besten Freund kommentiere. Deswegen kann ich immer sagen, ich bin einer der meist gebuchtesten Content-Kommentierer, die wir haben in Magic, zumindest im deutschen Bereich, weil ich das sehr, sehr viel mache. Aber es ist so, dass ich das mache, weil ich das möchte, weil ich das schön finde, weil ich die Fahne für Legacy hochhalten möchte.
Ja.
Nicht, weil es Klickzahlen bringt, nicht, weil die Leute es interessiert, sondern es sind für mich ein paar der schlecht geklicktesten Videos überhaupt. Nicht so schlimm wie Hatsune Miku, aber es ist schon sehr, sehr schlimm. Und wenn ich dafür einen Blackie Talk hochladen würde, wäre einfach eine komplett andere Reichweite mit komplett anderem Interesse einfach da.
Eben. Und das ist halt so ein bisschen das, also was mich jetzt persönlich davon abhalten würde, den Aufwand und die Zeit reinzugeben, dass halt, ich glaube, alle hätten Bock drauf und auch, ich glaube, wenn man in der Community fragen würde, habt ihr Bock drauf, wäre es ja. Aber wenn es dann droppt, das Video, und es ist irgendwie 8 Stunden lang und man hat alle Matches, dann wäre performanceseitig.
Das Ganze zu organisieren und zu schreiben
und das organisieren,
das Team zu holen.
Musst du alle Leute vor Ort haben.
Ja, ja.
Es kommt mit ein paar Problemen, aber hey, wenn ihr viel Geld habt und nicht wisst, was ihr mit einer großen Halle machen wollt, wir sind dabei. Dann von Jan Tenner die Frage, spielt ihr Star Realms oder Hero Realms? 2 Spiele, die ich kenne, aber ich persönlich nicht gespielt habe. Aber du nickst schon?
Also
hast du sie
gespielt? Ich habe die mal früher gespielt. Ich habe ja 5 Jahre, ich glaube 5 oder 5,5 Jahre, habe ich in einem Local Game Store gearbeitet. Und am Anfang, wo ich noch voll motiviert war und gedacht habe, mein Chef räumt auch noch seine Sachen weg, war ich dann halt so, okay, dann lerne ich halt jetzt ganz viele coole Spiele, und zwar die meistverkauften Spiele. Hab mir so die Zahlen rausgesucht, hab geguckt, was wurde so am meisten verkauft. Und da gehörte unter anderem Hero und Star Realms dazu. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann die Preview-Sachen, die wir hatten, also die Spielsachen, die wir hatten, zum einfach Spielen, mir einfach angelernt und habe einfach angefangen, dieses Spiel zu lernen. Wie viele andere auch, zum Beispiel Dice Throne und so weiter und so fort. Also geht dann in eine andere Richtung. Aber so Spiele, die ich mir dann halt einfach drauf geschafft habe. Und es sind gute Spiele, es sind coole Spiele, aber es hat mich nicht lang genug gefesselt, als dass ich sagen würde, voll geil. Ich habe gehört, da gibt's sogar Turniere zu und ich habe nie verstanden, wie man das macht.
Also das ist halt das Problem mit ganz vielen Spielen oder auch ganz vielen Fragen von wegen, habt ihr X schon mal gespielt oder habt ihr Y schon gespielt? Meistens bei gerade so TCGs, bin jetzt Disney oder auch Star Wars oder sowas, habe ich schon mal reingelunzt und habe schon mal ein bisschen was gespielt, aber das kommt halt nie an die Intensität von Magic ran. Und ich glaube, diese Games, das sind ja auch so Living Card Games, das heißt, du hast nicht Deckbau, sondern du hast halt im Prozess des Spielens baust du dir ein Deck zusammen, aber nur für diese Runde? Nee,
Living Card Game funktioniert anders. Living Card Game funktioniert damit, dass du dir einen Pack kaufst und alle Karten hast. Das wäre so, als würdest du 80 Euro bezahlen und würdest kein Display voller Booster bekommen, sondern jede Karte aus dem Set einmal.
Ja.
Und wenn du halt Constructed spielst, dann musst du halt 4x80 Euro bezahlen, dann hast du alle Karten aus dem ganzen Set. Wenn du Commander-Spieler bist oder Commander-Spielerin und möchtest halt nur einmal jede Karte besitzen, zahlst du halt 80 Euro und hast einmal alles. So müsste man sich das vorstellen. Da ist halt dieses Lootbox-Booster-Opening halt nicht dabei.
Verstehe. Ja, und das ist halt dann das Ding, du brauchst halt eine sehr etablierte Community, die dann auch Turniere oder sowas macht, um dich dann weiter reinzuarbeiten. Und dann muss es halt in meinem Leben auch noch konkurrieren mit Magic the Gathering. Also wenn ich einen Abend Zeit habe für Kartenspiele, muss es ein besseres Erlebnis darbieten oder die Umstände so da sein, dass ich dann auch wirklich die Zeit reinstecke. Weil, to be honest, ich spiele schon so zu wenig Magic, als dass es mir eigentlich lieb wäre. Und wenn jetzt noch ein anderes Spiel dabei wäre, ist ein bisschen schwierig. Aber hier und da schaue ich schon mal über den Tellerrand hinaus. Aber meistens schafften die anderen Spieler das nicht so ganz. Hm. Eine letzte Frage noch von Havelock bzw. Manu. Dort wird gefragt, kauft ihr manchmal Bulk an, um nach nützlichen Karten abzugrasen? Und wenn ja, wie sortiert ihr aus? Also Bulk quasi einfach nur meistens ein Kilopreis an Karten vom Flohmarkt oder so. Und man hofft dann einfach, dass ein paar gute Karten dabei sind, die dann irgendwie den Preis wieder reinholen. Machst du sowas noch aktiv?
Ja, aber es ist sehr viel schwerer geworden. Es ist sehr, sehr, sehr viel schwerer geworden, da auch gute Karten rauszuziehen. Und weil viele Leute halt nun mal wissen, was jetzt eBay ist oder Card Market. Die Leute wissen, dass Karten etwas wert sind. Und früher war es auf Flohmärkten so, da hast du einfach kistenweise Karten hinterhergeschmissen bekommen von der Mutter, die gesagt hat, mein Sohn ist eh ausgezogen, der will die Karten nicht mehr haben. Und da konntest du halt auch geile Preise mitmachen. Mhm. Bei Bulk geht man ja schon hin und sagt, okay, da ist nur noch Schrott drin.
Ja.
Und daraus macht man jetzt was Cooles. Und das kaufe ich eher seltener an, weil es meistens schon komplett durchsucht ist. Und für mich, es klingt aber komisch, wenn ich sage, die Zeit, Bulk zu durchsuchen, ist es mir nicht wert, Centkarten daraus zu ziehen. Sondern die kaufe ich mir da einfach oder bestelle mir die dann einfach, die Centkarten, und gebe den Bulk dann einfach weiter. Also was ich mit meinem Bulk halt mache, ich verschenke den teilweise, ich schicke den teilweise an befreundeten Händler oder das sind die zwei Sachen, die ich mache. Und da sind dann auch Karten teilweise drin. Also ich kriege gerade von dem befreundeten Händler, kriege ich immer wieder so eine Auflistung, so, guck mal, Blackie, ich habe 30 bezahlt, aber 50 bekommen. Und ich denke mir so, ja, es freut mich mega, dass er das macht. Aber diese drei Abende, wo er diese Karten durchsucht für 20 Euro, die sind mir das nicht wert. Also es klingt, abgehoben, es soll nicht arrogant, es soll nicht irgendwie, als würde ich Geld nicht wertschätzen klingen, sondern es geht darum, dass ich meine Zeit valuen muss.
Ja.
Und meine Zeit ist es mir nicht wert. Wenn es ihm die Zeit wert ist, und das ist sie ihm wert, und er ist ein super Freund von mir, geil, freut mich. Oder wenn Leute halt in irgendwelchen Schulklassen Bulk durchsuchen für eine Karte für ihr Deck, das ist so herzerwärmend. Das habe ich einmal miterleben dürfen. Mhm. Hier in der Gegend dann in so einer Magic AG, die ganzen Kiddies da auf diese Box zu rennen. Das war so herzerwärmend für mich.
Ja.
Und das muss ich sagen, das war halt geil. Aber sonst.
Ja. Das Ding bei mir ist halt tatsächlich, dass ich es nicht mal schaffe, meinen eigenen Bulk zu durchschauen, ob da was Gutes drin ist. Also ich habe so eine Kiste, wo alles einfach reingeht, was jetzt nicht rare oder obvious gut ist, also bei Etherdrift zum Beispiel, als wir da ein paar Packs aufgemacht haben, alle Stock-Ups sind quasi schon vorher irgendwie in so eine Sortierung reingegangen, aber ansonsten landet das alles in eine Kiste und ist teilweise nicht mehr sortiert. Und wenn ich mir jetzt noch darüber hinaus anderen Leuten Bulk einkaufen würde, vom Flohmarkt her, in der Hoffnung, dass man da so diesen insane Drop hat, von wegen, man hat irgendwie drei Dual Lands und irgendwie, ne, was richtig krasses, oldschooliges irgendwie mit drin, dann, wie du schon sagst, das wäre halt ein Zeitinvestment, was halt auch nicht, also, wie viel Glück muss man haben, damit das passiert? Also, klar, auf Instagram Reels oder auf TikTok, da passiert das gefühlt alle paar Videos so in Amerika.
Ja, ist das auch sehr oft passiert, tatsächlich. Also,
genau.
Ich hab Sammlungen gekauft, wo ich dann auf einmal einen Gilded Drake oder sowas rausgezogen habe. Das war früher normal.
Aber das Ding ist halt, genau, aber es ist halt, zum einen, also ich würde es wahrscheinlich aus Content-Hintergründen machen, so von wegen, hey, ich mache daraus dann Content und das wäre dann meine Rechtfertigung dafür, dass ich das halt umsetze, aber das ist ein zeitliches Problem. So, das ist halt.
Und das funktioniert auch nur, wenn ein geiler Hit drin ist.
Ja, eben. Und das ist halt das Ding. Meistens ist es dann, du hast wirklich nur ein Kilo, weiß nicht, Amonkhet Draft Scharf übrig, den du halt nicht mehr verwenden kannst. Oder halt nicht die geilen Picks, die du rausholen kannst. Deswegen, also, ich bin mehr daran interessiert, meinen Bulk loszuwerden, als einen neuen Bulk anzuholen. aber trotzdem, eine sehr interessante Frage. Und ich liebe den Content auch, muss ich dazu sagen. Also, ich liebe es. Wer macht das denn? Hier Booster-Tutor zum Beispiel.
Booster-Tutor kauft den so Deutschen, der Magic-Karten-Investor.
Ja, oder sowas, genau. Dass man einfach Leute vom Flohmarkt am besten halt einfach so eine Kiste kauft und dann gehst du da durch und dann hast du einfach mal den Insane-Pool. Und ich liebe das. Das ist wirklich großartiger Content. Aber mir fehlt da die Geduld zu.
Ich habe das tatsächlich auch gemacht und zwei, drei auch mal auch mit gutem Content, das auch rausgegangen, weil ich was Cooles gezogen habe.
Ja.
Aber es gab auch irgendwie 5, 6 Videos, die ich gesagt habe, so, das veröffentliche ich nicht. Ich verschwende hier 23 Minuten Lebenszeit von anderen Menschen auch
noch. Ja. Ja, das ist halt dann auch wieder ein anderer. Dann hast du auch den Druck, dass es ein gutes Video wird. Und ja, wenn es dann nicht kommt, dann kannst du was halt schlecht stagen oder irgendwie vorbereiten.
Das geht, so. Du kannst ja irgendwelche Karten da reinstecken.
Das stimmt schon, sollte alte man Karten, halt nicht.
Aber ne? Nein, das ist absoluter Quatsch. Jeder, der das macht, ist kein Content. Also ist Quatsch.
Genau, aber das soweit zum Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann kommt gerne auf den Radio Ravnica Discord-Server und stellt dort eure Frage im Ask Us Anything. Beteiligt euch auch gerne bei den anderen Aktionen, also bei Turnieren. Oder gebt uns allgemeines Feedback, Themenvorschläge, all das findet ihr eben bei uns auf dem Discord-Server. Und damit sind wir schon am Ende von Folge 291 von Radio Ravnica. Wenn ihr uns supporten möchtet, sehr gerne bei YouTube abonnieren, sehr gerne auf Spotify folgen, sehr gerne auch bei MTG Blackset vorbeischauen, um dort Marx-Content zu unterstützen. Wir freuen uns darüber halt sehr und das hilft, die Algorithmusgötter zu beschwichtigen und uns weiter nach oben blubbern zu lassen. Wir haben auch noch Social Media, Instagram und alles weitere ist verlinkt in den Linkübersichten, in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy fürs Sponsoren dieser Folge und ihr könnt bei weareholy.com/radioravnica euch die Getränke anschauen von Holy, was es da eben so gibt. Und wenn ihr da was einkauft, spart ihr 10% mit dem Code Ravnica10 und 5 Euro auf euren Ersteinkauf mit dem Code Ravnica5. Und ihr unterstützt uns dabei eben indirekt, könnt die Getränke genießen und wir kriegen einen kleinen Prozentzahl von diesem Deal eben dann ab. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun bei patreon.com/gamery. Und dort haben es diese fabelhaften Goldunterstützer gemacht. Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H, Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich mehr Final Fantasy und was immer der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.